Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ziemlich alten Eltern geboren, also für diese Zeit. Die Mutter war 45 Jahre alt, der Vater schon 60, der war schon pensioniert. Und sie kam als linksseitig gelähmtes Kind zur Welt und die Ärzte haben gesagt, das Kind überlebt nicht. Und der Vater hat geglaubt, es kommt ein Sohn zur Welt und er hat gefragt, wo ist mein kleiner Maximilian? Aber da ist ein Mädchen auf die Welt gekommen, die den Namen Alma Maximiliana Kalin bekommen hat. Also sie war auch als Mädchen schon außerordentlich. Sie wollte sehr früh viele Fremdsprachen lernen und mit 18 Jahren wurde sie schon zur Lehrerin für Französisch und Englisch. Aber danach wollte sie diese Verhältnisse, die in Celje, Cili damals geherrscht hatten und sich auch national zugespitzt hatten, nicht mehr miterleben und ihren eigenen Lebensweg finden. Deswegen ist sie nach London gegangen. Das war noch vor dem Ersten Weltkrieg. Und da hat sie acht Examen, also in acht Fremdsprachen abgelegt. Also wirklich talentiertes Kind, aber das war nicht alles.
Nur gleich, ich finde, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, nur zum Ergänzen, diese Fremdsprachen. Ich finde, man muss sie erwähnen. Also das ist Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Dänisch, Schwedisch und Norwegisch. Ja. Also das finde ich schon wahnsinnig, aber auch wirklich sehr beeindruckend.
Ja, und wenn wir schon bei den Sprachen sind, sie wurde von den Eltern Deutsch erzogen, aber nie deutschnational. Das ist in meinen Augen sehr wichtig zu betonen. Sie hat sich in London dann mit ihrem kleinen Chinesen verlobt, aber das hat nicht lange gedauert. Sie ist dann nach dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs nach Skandinavien gegangen und als sie zurück nach Celje kam, hat sie eine Sprachschule gegründet und in dieser Schule wurden sowohl Slowenen als auch Deutsche unterrichtet und es gab nur ein Thema, worüber sie nicht sprechen durften und das war die Politik. Dara hat sie irgendwie erkannt, dass sie noch eine andere Lebensberufung hatte und sie hat sich entschieden, was damals wirklich extrem kühn war, alleine eine Weltreise zu unternehmen und das hat zwischen den Jahren 1919 und 1927 gedauert, also 8 Jahre ununterbrochen. Ohne Begleitung, alleine als Frau unterwegs, das war wirklich etwas Besonderes. Und sie reiste immer in der zweiten Klasse. Das bedeutete, dass sie auch unterwegs alleine ihr Lebensunterhalt verdienen musste, als Lehrerin, als Übersetzerin. Aber sie litt dabei sehr oft, wie sie auch schreibt, an Hunger.
Genau, vielleicht das ist nur noch, etwas, Entschuldigung, auch noch mal gerade zur Ergänzung, das ist auch ganz ungewöhnlich für diese Zeit, also dass sie eine Weltreisende, aber eben ohne Geld und wirklich völlig auf sich gestellt, dass sie nicht von ihrer Familie oder von irgendjemandem finanziert wurde, sondern wirklich alles eben selbst verdienen musste mit Sprachkursen, Sprachstunden und Übersetzen.
Ja, wenn man das berücksichtigt, stimmt es schon, dass Alma Kalin heutzutage zu den 10 größten Weltreisenden, männlich und weiblich, gehört. Das ist auch schon eine tolle Leistung. Und dann, als sie zurück nach Celje von der Weltreise gekommen war, hat sie 2 richtige Bestseller-Reisebücher geschrieben, Einsame Weltreise und Im Banne der Südsee. Und mit diesen 2 Büchern, die auch in einer Volksausgabe erschienen sind, ist sie in Deutschland wirklich populär geworden. Und also sie kam aus Celje und sie war eine deutschschreibende Autorin. Sie wurde in einer zweisprachigen, also deutsch-slowenischen Stadt, Provinzstadt, geboren und hat alle ihre Werke auf Deutsch geschrieben. Und Heutzutage ist das ein bisschen schwierig zu verstehen, weil heutzutage in Zellen nur Slowenen wohnen oder auch nur auf Slowenisch schreiben. Und deswegen hatte sie dann auch schon, als sie gelebt hatte, viele Schwierigkeiten. Nach diesen zwei Reisebüchern hat sie dann andere Werke geschrieben, vor allem Romane mit exotischem oder mit theosophischem Hintergrund. Aber dann sind zwei wichtige Ereignisse gekommen, zwei Diktaturen eigentlich. Ihre Bücher konnte sie dann nicht mehr so gut auf dem deutschen Buchmarkt verkaufen, weil sie sich gegen die Nazis äußerte. Aber das war nicht nur passiv, sondern sie sich hat dann Unterschlupf gegeben zwei politischen Flüchtlingen. Das waren Tartaruga, Ubald Tartaruga aus Wien und Joachim Bonsack aus Straßburg. Und der sollte auch mit diesen Kreisen um den General von Schleicher zu tun haben. Deswegen war sie auch unter den ersten Steirern, die sofort nach der deutschen Okkupation verhaftet worden sind. Also unter den ersten. Aber dann wieder aus dem Gefängnis entlassen, hat sie sich entschieden, sich den Partisanen anzuschließen. Aber auch denen hat sie gesagt, ich bin für die Freiheit, ich bin für die Slowenen, dass sie endlich ihre Freiheit erlangen, aber ich bin gegen den Kommunismus. Und deswegen wurde ihr dann nach dem Zweiten Weltkrieg in Jugoslawien schon ihr Reisepass genommen. Sie konnte keine Bücher mehr auf dem deutschen Markt verkaufen. Und das Wichtigste, ihr Wort wurde ihr genommen. Und sie starb dann als wirklich eine sehr arme und vor allem verschwiegene deutschschreibende Autorin, auch in Celje.
Ja, und jetzt, bevor wir noch mehr zu ihr hören, werde ich erstmal aus dem Beginn ihrer Autobiografie lesen, genau, zur Autobiografie und wie es dazu kam, ja, da hören wir danach was, aber erstmal noch der Anfang, die Verkündigung. Mein Vater und meine Mutter waren beide alt. Sie hatten ungewöhnlich spät geheiratet und hofften, den Rest ihrer Tage in angenehmer Beschaulichkeit zu verleben. Sie kauften das Haus an der Laibacher Maut, wo im Mittelalter das Stadttor gestanden und bis wohin sich zur Römerzeit die Ausläufer der Arx erstreckt hatten. Damals, als man Cilli noch Claudia Celeia und ein zweites Troja nannte. Als mein Vater einmal ein Loch im Keller näher untersuchte, stieß er auf den seicht im Boden vergrabenen Grabstein eines römischen Kriegers und mauerte ihn über dem Kellertor ein. Der Geist dieses Römers soll heute noch umgehen. Niemand dachte an Kinder, denn meine Mutter näherte sich den 50ern. Sie hatte, um vollkommen unabhängig zu bleiben, ihren Lehrberuf nicht aufgegeben, als sie den alten und kränklichen Offizier heiratete. Tagesausflüge mit froher Einkehr, ruhige Sommerfrischen, kurze Reisen in eine Großstadt bildeten den Grundriss alles Wünschens und Planens. Wie zwei Kähne im Abendschein kaum merklich dem Ankerplatz zutreiben, hofften meine Eltern, in den Abend ihres Seins auf friedvollen Wassern hineinzugleiten und die durch diese Heirat zuerst bitter erregten Gemüter der nächsten Angehörigen beruhigten sich nach und nach. Es gab am alten Laibacher Tor eben ein sehr bejahrtes Ehepaar mehr, dem eine ebenfalls alte Köchin diente, die samt Haus und Hof übernommen worden war. Und sogar einen uralten grünen Papagei, der »Herr Major, Herr Major« krächzte, so oft die Stiegentüre aufging. Eines schönen Tages, mein Vater glitt sanft in sein 60. Lebensjahr, sagte meine Mutter, die eine bewunderte Gestalt, eine sogenannte Wespentaille und die Haltung einer Königin hatte, »Leider ist dein Irrtum ausgeschlossen. Ich gehe auf wie ein Germteig. Mein ganzes Aussehen ist verdorben. Gewiss habe ich irgendein Gewächs im Bauch.« »Das ist manchmal so im Wechsel«, meinte der Vater in seliger Ungewissheit. Sie versuchten, den lästigen Fremdkörper mit Essigumschlägen und zahlreichen Seidlitzpulvern loszuwerden. Doch als anstelle eines Schwindens ein dauerndes Zunehmen zu merken war, fuhr meine Mutter zum bekannten Frauenarzt Dr. Valenta in Laibach, ließ sich genau untersuchen und fragte endlich seufzend, wann muss er denn schon entfernt werden, der Polyp? Nicht nötig, erwiderte der alte Frauenarzt schmunzelnd. Er wird in 4 Monaten selbst kommen und essen und trinken wollen. Ich glaube, dass diese Antwort zu einer Ohnmacht führte. Bestimmt weiß ich es nicht, obschon ich ja gewissermaßen mit dabei war. Jedenfalls war das ein Blitz aus heiterem oder doch nur mäßig bewölktem Himmel. Ein Gewächs schnitt man heraus und so war die Geschichte erledigt. Mit einem Kind fing die Sache erst an. Es gab viele, viele Tränen und selbst mein Vater, der lungenleidend und dem Grabe nahe war, fühlte sich seltsam erschüttert. Doch war er nicht umsonst in 4 Schlachten gewesen und daher gewohnt, dem Feinde in die Augen zu schauen. Er sagte beruhigend, ich war immer ein Pechvogel, aber einige Zeit lebe ich wohl noch und mit 7 Jahren kann der Knabe in die Kadettenschule aufgenommen werden. Er nannte die Namen mehrerer einflussreicher Waffenbrüder, die das Kind schon fördern würden, setzte sich auch sogleich mit ihnen wieder in Verbindung, schwankte, ob er meiner künftigen Laufbahn willen das Adelsprädikat von Waldisheim annehmen sollte und fand sich mit dem Kommenden wie ein alter Soldat mit einem verlorenen Bein ab. Meine Mutter dagegen weinte bitterlich. In diesem Alter war eine Geburt gefährlich und dann alle die, die sich über diese verspätete Heirat geärgert hatten, ließen es an Spott und an Schreckreden nicht fehlen. In jenen seligen Vorkriegsjahren galt eine Frau mit 30 als passé. Man kann sich also denken, was 2 Jahrzehnte ausmachten. So wurde ich schon vor meinem Erscheinen zu einem Wunder. Und Wunder sind und bleiben unbeliebt. Unterdessen wurde ein himmelblaues Taufkissen für den Sohn vorbereitet. Und nur die Lehrerinnen der städtischen Mädchenvolksschule, Frauen haben gar oft einen kleinen Hang zur Ironie, schenkten Mutter ein Taufkissen in Rosa. In dieser Welt des Jammers konnte man nie wissen. Bis auf die leidige Tatsache, dass ich eben im Kommen und ein ganz unvermeidliches Übel war, benahm ich mich durchaus anständig. Ich verursachte meiner Mutter weder Unbehagen noch Schmerzen, und als ich auftauchen sollte, erschien ich mit lobenswerter Schnelligkeit an einem Oktobersonntag gegen 21:30 Uhr nachts. »Wo ist der kleine Maximilian?« erkundigte sich mein Vater, der diesen Namen vielleicht nach dem unter Diokletian in Zelea enthaupteten Heiligen für den zukünftigen Kadetten und angehenden Feldmarschall gewählt hatte. Die weise Frau hielt mich im Beisein mehrerer Interessenten hoch. »Es ist nur ein Mädchen, Herr Major. Ein gelb-grünes, linksseitig leicht gelähmtes Mädchen, das sich 1 Jahr lang weder zum Bleiben noch leider zum Gehen entschließen konnte, war das Ergebnis von so viel peinigender Ungewissheit. Dass ich dennoch auf dieser Erd- und Wasserkugel verblieben bin, hat mich mein ganzes Leben hindurch bitter gereut.« Mein Vater, der wusste, dass nicht alle Schlachten gewonnen wurden, schickte sich ins Unvermeidliche. Man steckte mich in das rosa Taufkissen und da ich mehr nach Seele als nach Leib aussah, nannte man mich Alma Maximiliana. Mein Erscheinen wie gar vieles, was ich im späteren Leben tat und insbesondere das, was zu tun ich mich weigerte, wurde stets als überlegte Unverschämtheit meinerseits gedeutet. So, das war der Anfang von Alma Kalins Autobiografie. Sie hören auf jeden Fall schon diesen besonderen Ton, der einen dann auch gleich reinzieht in ihr Leben und diese Autobiografie, also bei mir zumindest gleich, also mich gleich interessiert hat dafür. So geht es dann auch weiter. Und jetzt, wie kam es, also es ist ja auch durchaus ungewöhnlich, eine Autobiografie der ersten 30 Lebensjahre zu schreiben. Wie kam es zu dieser Autobiografie, von wann ist sie?
Also Alma Kalin, Alma Maximiliana Kalin war wirklich, also viele Jahrzehnte in Jugoslawien und auch teilweise auch in Slowenien, eine verschwiegene Autorin. Ihre Reisebücher sind 1929 und 1930 erschienen. im Wilhelm Köhler Verlag in Minden, Westfalen. Und sie war wirklich eine sehr, sehr populäre Autorin, eine der beliebtesten Autorinnen der 30er Jahre auf dem deutschen Buchmarkt. In Celje dagegen war sie dann weniger bekannt und viel weniger beliebt. Und das hängt nicht nur mit dem Kommunismus zusammen, sondern auch mit den Leuten, die sie, wie soll ich es sagen, zum Beispiel als Deutsche bezeichneten. Und das war damals, also vor 2 Jahrzehnten, als ich mich mit Alma Kalin zu beschäftigen angefangen hatte, also etwas Negatives. Und dann hat man gesagt, sie war eine Lesbe. Und dann hat man gesagt, sie war wirklich eine ganz außerordentliche Frau, die dann zu Ende ihres Lebens zusammen mit der Schreiber Gamelin gelebt hatte. Die war eine Malerin und auch ihre Sekretärin und so weiter und so fort.
Da könnte man vielleicht noch hinzufügen, dass die Thea Schreiber Gamelin aus Kühlungsborn kam, ja. Was ja vielleicht doch einige kennen.
Ja. Und also die Slowenen, die haben sie nicht irgendwie angenommen. Und der erste Teil ihrer Reisewerke erschien noch in Jugoslawien, das war 1956, aber das war nur der erste Teil. Dann wartete man mit verschiedenen Büchern von ihr und über sie bis zur Unabhängigkeit Sloweniens, wo diese Sichtweise irgendwie oder ein bisschen gelockert wurde. Und dann mit der ersten Monographie und dann mit weiteren Übersetzungswerken aus dem Deutschen ins Slowenische wurde sie dann aber mit der Zeit immer populärer. Und heutzutage gehört sie auch zu den, meiner Ansicht nach, zu den wirklich wieder populären Autorinnen in Slowenien. Und diese Autobiografie hat auch eine ganz eigene Geschichte. Also viele Werke von Alma Kalin sind nicht veröffentlicht worden. Etwa bis 30 Bücher von ihr sind auf dem deutschen Buchmarkt erschienen, aber nicht alle. Es gibt in Ljubljana in der Handschriftenabteilung der Nationalbibliothek 70 oder sogar noch mehr große Kartons mit ihrem literarischen Nachlass. Das ist wirklich sehr viel. Aber das ist nicht nur alles. Es gibt einen Nachlass auch in Berlin, in der Staatsbibliothek zu Berlin. Und das hat ein bisschen auch mit Leipzig zu tun. Nämlich, diese Texte, das sind schon vorbereitete Manuskripte. Und diese sollte dann Almas Lieblingsverleger Max Möhring aus Leipzig veröffentlichen. Und in diesem Nachlass gibt es auch eine sehr interessante Korrespondenz zwischen Alma Kalin und Max Möhring, zum Beispiel auch über das letzte Büchlein, das er verlegt hatte. Das war 1948 und das war ein ganz kleines, dünnes Büchlein in 5000 Auflage. Und das Buch war zu 5 Mark zu erkaufen. Aber das Buch konnte in höherer Auflage einfach nicht erscheinen, weil in der Nachkriegszeit kein Papier mehr da war. Und die Leute wollten ihre Bücher lesen, aber auch ihr Lieblingsverleger konnte nicht alle verlegen. Er hatte große Pläne mit ihren Werken, aber er hat nur dieses kleine Büchle irgendwie als Verleger geschafft. Aber das verbindet irgendwie Alma auch mit Leipzig.
Ja, ich würde aber auch gerne noch hinzufügen, dass also erstmal diese Autobiografie ist eben 1931 hat sie verfasst.
87 und Jahre sind ja, vergangen.
Und in Slowenien ist sie, also in slowenischer Übersetzung 2010 erschienen. Was jetzt, also, und wir haben ja schon gehört, also in den letzten Jahren und ja im letzten Jahrzehnt wurde Alma-Kalin eigentlich in Slowenien richtig entdeckt und wieder gewürdigt. Es gab jetzt auch gerade im letzten Jahr bis Januar eine große Alma-Kalin-Ausstellung in Ljubljana, die wirklich ganz beeindruckend war. Ich habe die selbst auch gesehen Anfang Januar, und was mir dabei auch aufgefallen ist bei meinem Besuch zum Beispiel in einer Buchhandlung in Ljubljana, dort findet man Tassen von mit Alma-Kalin, Schalen mit Alma-Kalin solche Dinge. Also jetzt finde ich auch, das ist irgendwie wunderbar, dass sie eben auch, obwohl sie keine slowenisch schreibende Autorin ist, so angekommen ist in Slowenien. Und sie ist eben auch, was wir jetzt vielleicht noch nicht so erwähnt haben, was an dieser Autobiografie auch total interessant ist, ist, dass es nicht nur die Geschichte einer die gut geschriebene Geschichte einer total interessanten Frau ist, sondern dass man auch eine ganze Menge mitbekommt über die Zeit gerade von der Jahrhundertwende bis zum Ersten Weltkrieg, und gerade über dieses Miteinander oder Miteinander und Gegeneinander natürlich auch von deutschsprachigen Deutschen und Slowenen, aber auch da war Alma-Kalin sehr finde ich, wegweisend und fortschrittlich, indem sie halt, ja klar, sie war immer zwischen den Stühlen, aber natürlich auch absolut gegen den Krieg, für die Verständigung zwischen den, für die gegenseitige Toleranz, für die Verständigung. Und das ist auch so ein sehr wichtiger Aspekt auch für mich und auch für heute, denke ich, dass sie da auch sehr wegweisend war.
Ja, sie selber erwähnt eigentlich das, was sie in ihrem Herzen und auch in ihrem Kopf war. Und das war die Weltbürgerin. Und es ist wirklich wichtig, dass Alma-Kalin auch wieder ihren Weg findet zu den deutschen Verlegern und Verlegerinnen.
Nein, vor allem
bedanke,
auch, genau.
Ja. Und ich bedanke mich nochmal ganz öffentlich bei der beim Aviva Verlag und ganz persönlich auch bei Britta Jürgs.
Ja, vielen Dank. Natürlich wollen wir, dass sie nicht nur, genau, dass sie einfach diese Weltreisende aus der Provinz, dass diese Weltreisende aus der Provinz nun auch hier wieder in Leipzig und anderswo ankommt. Und dazu ist nun dieses Buch, diese Autobiografie ist auch nur der Anfang. Aber ich finde ein sehr, sehr spannender, mich auch wieder sehr bereichernder Anfang. Und im Aviva Verlag werden auch weitere Werke von Alma-Kalin erscheinen. Ja, jetzt danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und die nächste Lesung beginnt gleich. Falls Sie das Buch erwerben wollen, das gibt es vorne auf dem Büchertisch. Vielen Dank.
Vielen Dank fürs Zuhören.
Ich habe noch was vergessen. Wer noch Interesse hat, noch weiter mit uns ins Gespräch zu kommen, wir haben jetzt im Anschluss daran noch einen kleinen Empfang mit der Herausgeberin am Aviva-Stand an der Leseinsel der jungen Verlage. Das ist hier in der Halle F211.
Ich finde immer, dass die Leute nicht so lange warten müssen, aber wie du möchtest. Nee, mach ruhig an. Eben, deshalb würde ich jetzt lieber an. Okay, alles klar. Top. Wir können. Oh, sorry. ja, schön, dass Sie da sind. Ich möchte Sie begrüßen zu der Lesung von Sandra Brökel und der Roman, der Familienroman Das hungrige Krokodil, erschienen im Pendragon Verlag. Wir sind direkt ein kleines Stück weiter, H405, wenn Sie uns besuchen möchten. Und der Verlag hat einen Schwerpunkt auf Literatur und Kriminalliteratur und oft mit einem Bezug zur jüngeren Zeitgeschichte. Und in diesem Roman spielt auch die Zeitgeschichte eine große Rolle, aber es ist eben kein Sachbuch, sondern so eingebunden, dass man ein spannendes Buch liest und trotzdem die Chance hat, sehr viel zu erfahren aus von einer bestimmten Zeit, von der die meisten, manche von uns einiges kennen, viele aber nicht. Und es fängt an in den Jahren 1939 und ein Schwerpunkt ist dann die Niederschlagung des Prager Frühlings 1968. Aber ich möchte eigentlich nicht Sie langweilen und es doppelt erzählen, weil die Autorin kann es besser erzählen, wie ihr Buch entstanden ist. Und deshalb gebe ich das Wort jetzt auch schnell an Sandra Brökel.
Dankeschön. Also ich bin Sandra Brökel und ich behaupte einfach, das ist mal ein ganz anderes Buch, weil ich gehöre zu den wenigen Menschen, die nie auf ihrem Lebensplan hatten, ein Buch zu schreiben. Es ist eine wahre Geschichte. Der Prager Kinderpsychiater Dr. Pavel Wodak war sehr aktiv in der Zeit des Prager Frühlings und dieser Mann hat kurz vor seinem Tod 2002 sein ganzes Leben aufgeschrieben. Und dieses Manuskript über 1000 Seiten lagerte immer im Keller meiner Freundin. Und aus diesem Manuskript, was wirklich schwer leserlich war, ist dieses Buch entstanden. Dass es ein Buch werden wird, wussten wir letztes Jahr um diese Zeit noch gar nicht, weil ungefähr im März 2017 entstand erst die Idee, daraus ein Buch zu schreiben. Ich hatte das Leben von dem Dr. Wodak in Form gebracht, dass es lesbar wurde, nur für seine Tochter, weil diese Flucht an ihr nicht spurlos vorübergegangen ist. Es war ein bisschen fertig und dann haben wir gemerkt, ups, das ist richtig spannend und kamen dann über Umwegen zu Günter Butkus. Sollen wir mal reinrollen?
Ja.
Frage, 1968, August, wer hat das noch präsent? Die Bilder. Ja, ich sehe nicken. So halb. Also, Aufbruchstimmung in Prag für mich als, ich sag mal, Wessi, auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs, da tat sich was auf. Intellektuelle hatten sich zusammengerottet und die warfen keine Steine, die haben geschrieben. Für Freiheit, Pressefreiheit, Reisefreiheit und Menschenrechte. Und auch 50 Jahre danach ist dieses Buch immer noch recht aktuell. Wir gehen jetzt ins Leben der Familie Wodak. Die leben mitten in Prag in einer Wohnung. Dr. Pavel Wodak, die Hauptfigur, seine Frau Vera, seine kleine Tochter Pavli, 10 Jahre alt, und die betagte Schwiegermutter, die sich tagsüber um die Kleine kümmert, während die Eltern arbeiten. Die gehen abends, am Vorabend der Niederschlagung am 21. August 1968 ins Bett, denken an nichts Böses, freuen sich über das schöne Wetter und die Sommerferien und werden früh morgens geweckt von Flugzeuggeräuschen, die sie überhaupt nicht einordnen können. Und wir steigen jetzt da ein, wo alle vier wach sind, die Welt nicht verstehen, was da draußen passiert, und sie haben sich einen Kaffee gekocht. Was ist das jetzt? Vera hat sich zu ihm gesetzt. Ihre Augen blicken wirr in alle Richtungen. Sie lauscht. Ein neues Geräusch mischt sich unter das der Flugzeugmotoren. Es klirrt und rattert metallisch. Er horcht. Das Geräusch kommt immer näher, aus allen Richtungen.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.